sich der blutige Krieg in Tschetschenien,
Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern,
nationalistischen Rechtspartei,
die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich.
Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
Medienspiegel. Im November beginnen wir mit dem Editorial des IZ3W. Dieses heißt Whitewashing und hier geht es um einen Versuch der Zensur des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und zwar versuchte dieses zu verhindern, dass ein bestimmter Artikel in der Zeitschrift Südling erschien und wie diese darauf reagiert hat. Dann schauen wir nach Südafrika. Dort gab es ja am 16. August ein Massaker von Polizisten an protestierenden Gewerkschafterinnen und wollen jetzt, wo mehrere Artikel in unterschiedlichen Zeitungen und Zeitschriften genauer beleuchten, wie jetzt die Verhältnisse dort sind, wie sich Arbeitskämpfe in Südafrika abspielen und wie diese organisiert werden von den Arbeiterinnen. Und da haben wir einerseits einen Artikel aus der Analyse und Kritik, der heißt Militanz jenseits der Gewerkschaften und einen weiteren Artikel ebenfalls aus der IZ3W. Und dann begeben wir uns in die Niederungen der hiesigen Politik. Erstmal mit dem Artikel aus der Konkret Mangelnde Staatsferne. Hier geht es um den nationalsozialistischen Untergrund. Und dann schauen wir, was der Nazi-Think-Tank, der im Süden von Sachsen-Anhalt im Rittergut Schnellroda sitzt, so treibt. Das ist das, was wir euch heute bieten wollen im linken Medienspiegel. Kommen wir zu unserem ersten Artikel und zum Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und dem Versuch der Beeinflussung der neuen Ausgabe der Zeitschrift Südling.
Große weiße Flächen können etwas sehr Schönes sein. Jedes Designerherz schlägt höher, wenn eine bedruckte Seite nicht bis auf den letzten Quadratzentimeter mit Buchstaben ausgefüllt ist. Unser hochgeschätztes Grafikbüro kann davon ein Liedchen singen. Doch als die jüngste Ausgabe der entwicklungspolitischen Zeitschrift Südling mit zwei weißen Seiten erschien, lagen dem keine ästhetischen Überlegungen zugrunde. Was war geschehen? Fangen wir ganz von vorn an. In einem Dossier nahm sich der Südling des Themas Corporate Social Responsibility, CSR, an. Das ist Neudeutsch für Unternehmungsverantwortung und meint, dass Unternehmen sich freiwillig verpflichten sollen, soziale und ökologische Mindeststandards einzuhalten. Im entwicklungspolitischen Kontext heißt das, Konzerne aus dem Norden zahlen den Arbeiterinnen in den Weltmarktfabriken des globalen Südens halbwegs anständige Löhne, bieten einigermaßen faire Arbeitsbedingungen und zerstören die Umwelt nicht vollständig. Weil sich ein Image als sozial und ökologisch vorbildliches Unternehmen heutzutage zumindest teilweise in barer Münze auszahlt, liegt die Versuchung nahe, Greenwashing zu betreiben und die Unternehmungsaktivitäten etwas zu beschönigen. Wer sich journalistisch mit CSR befasst, kann also gar nicht anders, als Anspruch und Realität abzugleichen. Genau das tat Südling-Redakteurin Christina Feltschen in ihrem Beitrag über Greenwashing. Sie kritisierte dabei auch einige Konzerne, namentlich den Bergbaukonzern Vale, den Surf- und Outdoor-Hersteller Quicksilver und die Drogeriekette DM. Sie alle würden sich mit Nachhaltigkeit und gelungener Unternehmungsverantwortung schmücken, de facto aber kaum Transparenz bei Arbeitsbedingungen und Umweltauswirkungen ihrer Produkte herstellen. Verantwortung sieht anders aus, so das enttäuschte Fazit von Feltschen. Der Beitrag gefiel dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, gar nicht. Das ist sein gutes Recht. Und es ist nach 3 Jahren FDP-Führung auch keine Überraschung mehr, dass das BMZ seiner sozialen Verantwortung in Sachen Unternehmensfreundlichkeit immer wieder gern nachkommt. Doch beim Südling ging das BMZ einen entscheidenden Schritt weiter, als es mit einer liberalen Haltung vereinbar ist. Es drohte, den zugesagten Zuschuss für das 28-seitige Dossier zurückzuziehen, sollte der Beitrag erscheinen. Unternehmen würden darin einseitig kritisiert und an den Pranger gestellt. Wer die finanziellen Verhältnisse kleiner entwicklungspolitischer Zeitschriften kennt, weiß, dass eine solche Drohung drastisch ist. Ohnehin nehmen die Zuschussnehmer schon allerhand Zumutungen in Kauf, etwa, dass seit 2 Jahren gemäß Fördervertrag alle Beiträge einer Publikation vor Erscheinen dem BMZ zur Prüfung vorgelegt werden müssen. Große Worte wie Zensur muss man für dieses Vorgehen nicht in den Mund nehmen. Das würde die Situation in Ländern verharmlosen, in denen sie wirklich herrscht und mit Gefängnisstrafen und Schlimmerem durchgesetzt wird. Aber zu unterschätzen ist die Schere im Kopf nicht, die solche Auflagen wie die des BMZ hervorbringen. Die Macht der Verhältnisse denkt und schreibt immer mit. Die KollegInnen von Südlink haben in dieser verzwickten Situation das Richtige getan. Sie verzichteten in der Printversion des Dossiers auf den inkriminierten Beitrag und erhielten den Zuschuss. Zugleich aber legten sie ein Begleitschreiben bei, in dem sie den gesamten Vorgang transparent machten. Wir standen vor der Entscheidung, Artikel umschreiben, Artikel weglassen oder den Zuschuss verlieren. Das Umschreiben kam für uns unter keinen Umständen in Frage. Die elegante Lösung des Problems war ein auf eigene Kosten produziertes Extrablatt mit dem Artikel. Kaum ein Beitrag des Dossiers dürfte so intensiv gelesen werden wie dieser. Ziel erreicht, Pressefreiheit gerettet und das Überschreiten einer Grenze durch das BMZ öffentlich gemacht. Der Fall Südlink ist nicht der erste seiner Art. Bereits bei einer Publikation des Berliner Entwicklungspolitischen Ratschlages mit dem Titel »Wer anderen einen Brunnen gräbt – Rassismuskritik, Empowerment, globaler Kontext« lehnte das BMZ kritische Beiträge als einseitige Darstellung ab und stellte die Förderung in Frage. Eine Projektgruppe des Berliner Entwicklungspolitischen Ratschlages hatte Rassismus in Freiwilligendiensten und in der Entwicklungszusammenarbeit thematisiert. Die Broschüre konnte nur deshalb vollständig erscheinen, weil die Redaktion in einem Hinweis zugestand, keinen Anspruch auf eine vollständige Abbildung aller Aspekte entwicklungspolitischer Freiwilligendienste und Aktivitäten zu erheben. Man könne sich unter anderem auf der Webseite des BMZ einen Überblick über andere Aspekte verschaffen. In der Vergangenheit hat sich das BMZ durch Gelassenheit gegenüber kritischen Positionen ausgezeichnet, selbst in Bezug auf die eigene Politik, die von der entwicklungspolitischen Szene oft und gerne aufs Korn genommen wurde. Dass die Meinungsfreiheit nun praktisch zurückgedrängt wird und weiße Flächen immer öfter aus anderen als ästhetischen Gründen eingesetzt werden, dem widersetzt sich die Redaktion.
Soweit die IZ3W zum Versuch der Zensur des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Zeitschrift Südlink wird herausgegeben von der INCOTTA. Dieses ist ein Netzwerk aus entwicklungspolitischen Basisgruppen, Weltläden, Kirchengemeinden und Einzelpersonen. Und die Zeitschrift Südlink erscheint alle 3 Monate, ist zumeist ein Themenheft, hat 44 Seiten und vor der Redaktion dieser Zeitschrift wollen wir den Hut ziehen, dass sie so darauf reagiert hat, auf den Versuch der Beeinflussung, und wenn uns dann nach der nächsten Musik Südafrika und den Arbeiterinnenkämpfen zu. ANC und zu Südafrika und den dortigen Arbeiterinnenkämpfen und wie sich das dort so gestaltet, nachdem am 16. August über 30 Arbeiterinnen von Polizisten ermordet wurden auf einer Demonstration. Hierzu einmal ein Artikel aus der Analyse und Kritik von Mitte Oktober. Dieser heißt Militanz jenseits der Gewerkschaften. Nach dem Marikana-Massaker gehen die Arbeitskämpfe in Südafrika weiter. Und dieser wurde verfasst von Werner Karl. Und diese Marikana-Region, die auch die Platinabbauregion überhaupt in Südafrika ist, und die Mine von Lonmin befindet sich so etwa 150 Kilometer westlich von Pretoria und ebenso weit nur noch etwas nördlich von Johannesburg, ist kurz vor der Grenze zu Botswana. Und da wollen wir euch einmal diesen Artikel vorstellen und dann anschließend noch einen aus der IC3W. Militanz jenseits der Gewerkschaften. Nach dem Marikana-Massaker gehen die Arbeitskämpfe in Südafrika weiter. Am 18. September 2012 endete der Streik bei Lonmin in Marikana mit einer Lohnerhöhung um 22%. Er kostete fast 50 Menschenleben, allein 34 beim Massaker vom 16. August. Seither erlebt Südafrikas Minenindustrie eine Welle von wilden Streiks. Ausgehend von der Platinindustrie legt inzwischen auch Beschäftigte in der Chromindustrie und der Goldförderung die Arbeit nieder. Gemeinsam ist diesen Kämpfen die Forderung nach 12.500 Rand Netto-Monatslohn für alle. Die Streiks zeichnen sich außerdem durch die Ablehnung der gewerkschaftlichen Vermittlerinnen, vor allem der Bergarbeitergewerkschaft NUM, sowie durch Kompromisslosigkeit bei den Verhandlungen aus. Von meinem Einkommen hängen zu viele Menschen ab. Ich möchte die 12.500 Rand nicht bloß, ich brauche sie. So ein Schachtarbeiter bei Amplatz. Und weiter, wenn sie uns unser Geld nicht geben möchten, sollen sie die Mine gleich zusperren. Schlechte Arbeits- und Lebensbedingungen. Die südafrikanische Bergbauindustrie zerstört nicht nur im großen Ausmaß die Umwelt. Bei Anglo Platin werden 37% der vorgeschriebenen Umweltauflagen nicht eingehalten, sondern auch die Lebensgrundlagen ihrer Beschäftigten. Viele Bergarbeiterfamilien müssen in selbstgebauten Baracken auf besetztem Grund leben. Informelle Siedlung lautet der offizielle, euphemistische Begriff für diese Slums. Ohne Strom, fließendes Wasser, Sanitäranlagen, Gesundheitsversorgung und Straßen. In den Minen gibt es eine erschreckend hohe Anzahl arbeitsbedingter Todesfälle. Der Einsatz von migrantischen Arbeiterinnen soll die Belegschaft entlang sprachlicher Grenzen spalten. Leiharbeitsverhältnisse sind gang und gäbe. Bei Aquaris zum Beispiel sind es 87% der 11.072 Beschäftigten. Auf die Streiks antworten die Unternehmen kurzfristig mit Aussperrungen, der Drohung mit Massenentlassungen und Angriffen auf die Lebensgrundlagen der Beschäftigten. Anfang Oktober kündigte Goldfields an, alle 5000 streikenden Arbeiterinnen aus ihren Werkswohnungen räumen zu lassen. Längerfristig steht die Drohung mit Mechanisierung im Raum. Gideon Duplessis, Generalsekretär der Gewerkschaft Solidarity: Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie einen Anpassungs- oder Umstrukturierungsprozess durchführen oder mit den Gewerkschaften über einen Personalabbau verhandeln werden müssen. Regierung der Konzerne. Die Drei-Parteien-Allianz aus dem ANC, der KP Südafrikas, auch SACP genannt, und dem Gewerkschaftsdachverband COSATU wird zunehmend als Regierung der Konzerne betrachtet. Während Präsident Jacob Zuma in Marikana Soldatinnen stationieren ließ, fordert die SACP, also die KP Südafrikas, die Bestrafung der Überlebenden des Massakers vom 16. August. Der ehemalige NUM-Vorsitzende, also der Bergarbeitergewerkschaft, Cyril Ramaphosa, hält 9% der Lonmin-Aktien. Zuma lässt sich auf Staatskosten eine 20-Millionen-Euro-Villa bauen und das Black Economy Empowerment-Programm der Regierung dient einzig der Selbstbereicherung der ANC-Bosse und ihrer Familien. Nicht wenige sitzen inzwischen in den Aufsichtsräten der Minenbetreiber oder halten Aktienpakete derselben. Wo immer sich Selbstorganisation gegen die Herrschaft der Drei-Parteien-Koalition bildet, wird er mit Repression, Todesdrohungen gegen einzelne Aktivistinnen und Denunzierung der Bewegung als fünfte Kolonne des Imperialismus begegnet. Inzwischen verliert der ANC weiter an Zustimmung bei dem am 19. September in einigen Bezirken stattgefundenen Lokalwahlen, verlor er zwischen 15-28% des Stimmenanteils bei einer extrem niedrigen Wahlbeteiligung. Die ANC-Führung besteht heute zu einem Großteil aus Mitgliedern von Fula, einem clandestinen Netzwerk, das während der Apartheid aufgebaut wurde, um die Kommunikation zwischen den Exilierten, den Gefangenen und den im Land verbliebenen ANC-Kadern zu ermöglichen. In dieser Clique ist Loyalität oberstes Gebot und kriminelle Methoden zur Selbstbereicherung sind keiner Diskussion würdig. Autonome Bewegungen der Armen wie Abalali, Base Myondole, eine Selbstorganisation der Bewohnerinnen von informellen Siedlungen, die landesweit mehrere 10.000 Mitglieder zählt, oder die Bewegung der Arbeitslosen sprechen bereits von einem Krieg gegen die Armen, den der ANC führe. Sie verweisen unter anderem auf zahlreiche Morde an Demonstrantinnen, die von Polizistinnen seit dem Ende der Apartheid verübt wurden, auf Angriffe gegen Abalali-Organisationen und zahlreiche Todesopfer bei Zwangsräumungen in den informellen Siedlungen. Dieser Krieg hat nun auf die Minen übergegriffen. Für die Minenarbeiterinnen lauten die Erfahrungen der aktuellen Kämpfe: Wenn du eine Lohnerhöhung möchtest, musst du militant auftreten, die Gewerkschaften außen vor lassen und direkt mit dem Arbeitgeber verhandeln. Leonard Gentle verweiste bereits auf die Geschichte der sozialen Bewegung während der Apartheid und sieht die Möglichkeit, dass eine neue Massenbewegung entsteht, deren erste Aufgabe der Sturz der Drei-Parteien-Allianz sein wird. Dabei dürfen keinesfalls die Fehler wiederholt werden, die der ANC gemacht hat. Abalali Base Myondole betont, dass die Bewegung keinesfalls Strukturen akzeptieren darf, die sie in eine Kopie des ANC verwandeln würden. Wir haben keine andere Wahl, als Widerstand zu leisten, aber wir müssen mit unserer eigenen Politik Widerstand leisten, die eine militante Politik des Volkes ist, die damit beginnt und endet, dass wir die Würde aller Menschen ehren. So ein Sprecher von Abalali Base Myondolo. In der aktuellen IZ3W gibt es mehrere Artikel zu den Protesten von Bergarbeiterinnen in Südafrika. Und wir haben uns hier einen ausgesucht, und zwar den von Sean Hettings. Und der heißt Streiks im Stollen. Sean Hettings ist Mitglied bei Zabalaza.net. Also wie gesprochen, und dort findet ihr weitere Informationen zum sogenannten Platingürtel und den Protesten in Südafrika. Dann wird sich noch eingehend in einem Artikel in der IZ3W mit dem ANC befasst, und dann kommt in einem Interview noch eine ANC-Kritikerin, Mamfela Rampele, zu Wort, die meint, von den heroischen Führern befreit werden, also des ANCs. Und jetzt stellen wir euch den Artikel Streiks im Stollen vor. Streiks im Stollen. In der Stadt Rustenburg in der Nordwestprovinz des Landes, inzwischen als Platinhauptstadt der Welt bezeichnet, leben 250.000 Menschen und die Mehrzahl der Arbeiterinnen aus den Platinminen, zumeist in Wellblechhütten. Den wachsenden Hüttensiedlungen im Platingürtel fehlt es in aller Regel an einer ausreichenden Wasserversorgung, sanitäre Anlagen sind völlig unzureichend. Die Gesundheitsgefahr der Minenarbeiter ist durch die körperlich schwere Arbeit in den heißen, staubigen Stollen doppelt hoch. Die 25 Kilogramm schweren Steinschlagbohrer verursachen schwere Hörschäden. Das industrielle Sprühwasser in den Stollen verursacht Hautkrankheiten, ohne den Staub ausreichend zu binden. Somit sterben immer wieder Arbeiter an einer Staublunge. Hinzu kommen akute Gefahren durch Steinschlag oder Gasentwicklung. Sie führten zum Beispiel den Minen der Firma Anglo Platin 2006 zu monatlich 2 Todesfällen. In der Mine von Impala Platinum starben 2011 9 Arbeiter infolge von Explosion, Gasentwicklung und Steinbruch. Im Juni 2012 soll die Zahl der Todesfälle in den Platinminen Südafrikas um 29% gegenüber dem Vorjahr zugenommen haben. Laien statt Zahlen. Früher hatten die Minenarbeiter nur einen Arbeitgeber, eine Unterkunft, einen Zahltag. Sie lebten unter schlimmsten Bedingungen, inzwischen haben sie arbeitsrechtliche Standards erkämpft. Allerdings sind die Arbeitsverhältnisse inzwischen neoliberal organisiert. Die Beschäftigung wird an Labour Brokers ausgelagert, modernste Leiharbeiterfirmen, die vorwiegend Teilzeitarbeiter rekrutieren. Um die Löhne zu senken, werden zunehmend Teilzeitverträge vergeben, womit meistens Beiträge zur Krankenversicherung und Unterkunft entfallen. Inzwischen sind 41% aller Arbeiter über derartige Fremdfirmen beschäftigt. In der Marikana-Mine des Lomnin-Konzerns sind das 30%. Auf diese Weise können Arbeitsrechte teilweise umschifft werden. Zugleich lässt sich so eine gegenseitige Kontrolle der Arbeiterschaft organisieren. Der Arbeitsvermittler rekrutiert Arbeitskräfte häufig aus ländlichen Gebieten und vergeben die besser und schlechter bezahlten Jobs in den Minen teilweise entlang von Hautfarbe oder ethnischer Herkunft. Damit wird zwischen weisungsbefugten Vorarbeitern und einer prekären Arbeiterschaft unterschieden. Es gibt Bonuszuschläge für Überstunden und in den Stollen werden die Arbeiter videoüberwacht. Die Minenkonzerne nehmen auch ausgelagerte Sicherheitsdienstleistungen unter Vertrag. Diese kontrollieren die Arbeiter per Iris-Scan und Fingerabdruck an den Toren der Stolleneingänge. Stacheldraht und Elektrozäune werden ebenfalls von Sicherheitsunternehmen gestellt und gewartet. Der Streik in Marikana begann mit der Forderung von 3000 Untertagearbeitern, ihren Lohn auf 12.500 Rand anzuheben. Viele verdienten den Grundlohn von 4.000 Rand im Monat, ca. 378 Euro. Das Bonussystem für Überstunden bringt nochmal durchschnittlich 1.500 Rand im Monat ein. Die drei führenden Manager von Lonmin verdienen übrigens über 44 Millionen Rand, gut 4 Millionen Euro pro Jahr. Sit-ins und spontane Arbeitsniederlegungen waren aufgrund der miserablen Bedingungen in den letzten Jahren häufig. Zum Beispiel 2008 mit 1300 Vertragsarbeitern bei Aquarius Platinum Everest Mine. Dann 2011 mit 9000 Arbeitern von Lomnin. Allein im Platinsektor gab es zwischen Juli 2009 und Juli 2010 6 Stollenbesetzungen. Die wenigsten der Streikenden sind Mitglieder der National Union of Miner Workers, kurz NUM, die inzwischen stark die Interessen der Vorarbeiter und Techniker repräsentiert. Riskantes Aufbegehren. Deshalb nahmen die Arbeiter den Streik in ihre eigenen Hände und forderten neben Lohnerhöhung eine Abschaffung der Teilzeitverträge und dem Ende des diskriminierenden und rassistischen Verhaltens der Führungskräfte. Auch Zusatzleistung und eine Arbeitslosenversicherung sowie die Wiedereinstellung gekündigter Kollegen. Anfang 2012 gingen 17.000 Arbeiter in einen organisierten Streik und forderten höhere Löhne. Zum Erstaunen der NUM blockierten sie Straßenzüge in die Mine und auch in die Siedlung, um zu verhindern, dass der Streik von Arbeitswilligen gebrochen würde. Am Ende erhielten sie eine Lohnerhöhung von 4.000 auf 9.500 Rand. So betrachtet waren die oben genannten Forderungen der Arbeiter in Marikana nicht unrealistisch. Immer mehr Mitglieder der NUM, die Werksverträge über Arbeitsagenturen haben, fallen nicht unter die von der Minengewerkschaft mit den Firmen getroffenen Vereinbarungen, da ihr juristischer Arbeitgeber ein anderes Unternehmen ist. Während der Verhandlungen 2011 zwischen der NUM und Impala Platinum argumentierten ausgerechnet Betriebsräte gegen eine größere Lohnerhöhung für die am schlechtesten bezahlten Jobs im Gesteinabbau. Die NUM missbilligte die Streiks der Prekären und bezog sich dabei auf die abgeschlossenen Tarifverträge. Teilweise gingen sie so weit, die Minen zur Kündigung ihrer eigenen Mitglieder aufzurufen, wenn diese an Besetzungen teilnahmen. Die Unternehmen gehen gegen wilde Streiks hart vor. 2009 wurden in Rustenburg 5.000 Leute nach einem Streik gefeuert. 2012 entließ die Impala Mine 17.000 Arbeiter und Lonmin's Carré kündigte 2011 9.000 Arbeitern den Vertrag. Um Produktionsausfälle zu minimieren, wurden 2/3 der 9000 Erlassenen von Nonmin wieder eingestellt, Wortführer und Anstifter jedoch herausgefiltert. Inzwischen fühlen sich viele Arbeiter, die bei Leiharbeiterfirmen unter Vertrag stehen, nicht von der NUM vertreten. Die AMKU, die sich unabhängig vom Gewerkschaftsdachverband COSATU 1998 als Vereinigung der Bergarbeiter- und Bauarbeitergewerkschaften abgespaltet hat, gewinnt dadurch an Zulauf. Kommen wir zur BRD und dem nationalsozialistischen Untergrund mit einem Artikel aus der Konkret vom November, und dieser lautet: Mangelnde Staatsferne.
Der nationalsozialistische Untergrund und die Staatsgewalt, ein Pleiten-, Pech- und Pannenverhältnis? Wer es glaubt, wird selig. Das Unwort des Jahres 2011 lautet Dönermorde. Für 2012 gibt es Kandidaten, die zum gleichen Thema gehören. Da haben wir zum Beispiel das Aktenschreddern, ein Begriff von lautmalerischer Intensität, den Kafka sicher sehr geschätzt hätte. Nicht so attraktiv erscheinen rein sprachlich der Kompetenzwirrwarr, das Behördenchaos und die Länderrivalität. Sie werden begleitet von der Fehleinschätzung, dem Verfahrens- und dem Meldungsfehler oder einfach von Schlamperei und Inkompetenz. Der Quellenführer, eine Fortschreibung des historischen Obersturmbannführers, verdient ebenfalls eine besondere Würdigung. Unabhängig davon, wie die Darmstädter Jury entscheiden wird, steht mein Favorit fest, die Ermittlungspanne. Das Unwortkriterium, euphemistisch, verschleiernd oder gar irreführend zu sein, erfüllt sie zu 100%. Die Ermittlungspanne soll die Erklärungsnot mildern, in die die Sicherheitsorgane geraten sind, seit vor einem Jahr bekannt wurde, dass es sich bei den Dönermorden nicht um eine türkische Angelegenheit handelte, wie der Begriff in unverhohlen rassistischer Manier nahelegte, sondern um ein deutsches Phänomen. Um den Terror eines nationalsozialistischen Untergrunds, wie sich die Täter selbst nannten, NSU. Folglich muss es 13 Jahre lang eine Unzahl von Ermittlungspannen gegeben haben, die dazu führten, dass die Polizei bei 10 Morden, 2 Sprengstoffanschlägen und 14 Banküberfällen nicht ein einziges Mal eine rechte Spur verfolgte. Eine Ermittlungspanne war es beispielsweise, dass man die wiederholte Wahrnehmung zweier Männer mit Fahrrädern bei diesen Verbrechen nicht weiter beachtete. Die Bilder dieser Männer, die auf Videos von Überwachungskameras zu sehen waren, wurden nicht ausgewertet. Eine Ermittlungspanne war es, dass man die Herkunft einer Tatwaffe, die insgesamt 9-mal benutzt worden war, zwar in der Schweiz ausfindig machen konnte, ihren Vertriebsweg aber nicht weiter erforschte. Dass man den Aussagen von Zeugen, die am Heilbronner Tatort 2 Männer und eine Frau beobachtet hatten, keine Aufmerksamkeit schenkte. Dass man bei einer in Heilbronn ausgelösten Ringfahndung zwar ein Wohnmobil mit Chemnitzer Kennzeichen registrierte, es aber nicht verdächtigt fand. Dass man in der Funkzelle eines Nürnberger Tatorts ein Handygespräch zu einer Telefonzelle in Chemnitz aufzeichnete, dem aber keine Bedeutung schenkte. Eine bemerkenswerte Ermittlungspanne war auch, dass man insgesamt nur einmal eine DNA-Spur fand. Die jedoch kam nicht von den Tätern, sondern war durch die kriminalistische Untersuchung verursacht worden. Nun ja, ziemlich Panne war auch, dass die Länder Hessen und Bayern das BKA daran hinderten, die Ermittlungen in der Mordserie zu übernehmen. Noch mehr und noch gravierendere Ermittlungspannen hatte der Verfassungsschutz auf die Häupter seiner irre geleiteten Mitarbeiter geladen. Die Tätergruppe, die erst Anfang November 2011 bekannt wurde, hatten die Dienste schon seit 17 Jahren auf dem Schirm. Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe waren zunächst als gefährliche Schläger in den Straßen Jenas aufgefallen. 1995 wurden sie im nachrichtendienstlichen Informationssystem NADIS als überzeugte Neonazis erfasst. Etwa zu diesem Zeitpunkt ging ihre Kameradschaft Jena im Thüringer Heimatschutz auf, einem Sammelbecken, das der V-Mann Otto alias Tino Brandt gegründet hatte. Stattliche 200.000 D-Mark investierte er in den Thüringer Heimatschutz, die er als Honorare vom Verfassungsschutz erhielt. Damals war es Absicht, heute wird es der Pannenvielfalt zugerechnet. Mundlos, Bönhardt und Zschäpe brachten an verschiedenen Plätzen in Jena Bombenattrappen an, die spätere immer etwas realistischer als die vorige. Die Ermittlungen führten zu drei Garagen. Eine Megapanne ereignete sich beim Zugriff. Die erste Garage wurde den Beamten von Bönhardt selber aufgeschlossen und enthielt keine verdächtigen Gegenstände. Der bereits einschlägig bekannte, aktenkundige und mehrfach vorbestrafte Nazi verabschiedete sich und durfte gehen. In den beiden nächsten Garagen fanden die Polizisten eine Bombenwerkstatt mit zwei funktionsfähigen Rohrbomben. Inhalt 1,39 Kilo TNT. Das ist exakt so viel, wie die Bombe auf dem Münchner Oktoberfest enthielt. 13 Tote. Am Tag der Garageninspektion, dem 26. Januar 1998, tauchte das Trio ab. Jetzt hätten die Anstrengungen mehrerer Geheimdienste Früchte tragen müssen. Doch es kamen immer wieder Ermittlungspannen dazwischen. Mal endeten Observierungsmaßnahmen gerade an dem Tag, bevor die Gesuchten tatsächlich an dem beobachteten Ort auftauchten. Mal begannen sie einen Tag zu spät. Mal erwischte man sie auf Kameras, aber die Aufnahmen wurden erst viel später ausgewertet. Das gleiche Spiel bei der Überwachung von Telefonzellen. Die waren ja so schlau und die Verfassungsschützer so doof. 5 Jahre später stellte die Staatsanwaltschaft Gera das Verfahren wegen Verjährung ein und ließ die Asservate vernichten. Da hatte die Zelle bereits 4 Morde und einen Sprengstoffanschlag verübt, sowie bei Banküberfällen eine 6-stellige Summe erbeutet. Die Zunahme der Gewalt war proportional zur Abnahme der Aufmerksamkeit für die Täter. Eine Untergrundzelle mit vielfach dokumentierten rassistischen und antisemitischen Tötungsabsichten hätte ganz oben auf der Liste der Verdächtigen stehen müssen, wenn es nicht die Ermittlungspannen gegeben hätte. Allmählich mochte man in Thüringen nicht mehr daran glauben. Im Landeskriminalamt kursierte das Gerücht, der Verfassungsschutz warne die drei Untergetauchten vor konkreten Fahndungsmaßnahmen. 2002 hieß es in einem Bericht der Staatsanwaltschaft Gera, es ist nicht auszuschließen, dass angesichts des bekannten Hintergrundes eine oder mehrere gesuchte Beschuldigten waren oder sind noch mit großer Wahrscheinlichkeit Mitarbeiter des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz. Fahndungsmaßnahmen ins Leere gehen. Zitiert nach Baumgärtner Wörtscher das Zwickauer Terrortrio. Die Formulierung zielte vor allem auf Zschäpe. Eine statt einer. Ein Jahrzehnt später räumte der inzwischen zurückgetretene Chef des Thüringer Landesamtes, Thomas Sippel, vor dem Innenausschuss des Bundestags ein, er habe sich bereits im Jahr 2000 intensiv damit beschäftigt, ob Zschäpe, Mundlos oder Bönhardt auf den Gehaltslisten standen. Die Prüfung sei negativ verlaufen, was sich später vielleicht noch als Ermittlungspanne herausstellen wird. Jedenfalls war es damals schon ein Thema. Diese Frage aber stellt sich wesentlich dringlicher, seit das ganze Ausmaß der Taten des NSU bekannt geworden ist. Eine Antwort werden wir allerdings nicht erhalten. Frau Zschäpe schweigt im Gefängnis und zu den bisher 2 Typen von Ermittlungspannen, solche, die die Aufklärung der Mordserie verhinderten und solche, die die Ergreifung des Trios verhinderten, gesellt sich ein weiterer Typ, der die Aufdeckung der geheimdienstlichen Verbindungen zum Naziterrorismus verhindert. Unmittelbar nachdem der NSU aufgeflogen war, begannen Verfassungsschützer im Bund und in mehreren Ländern die Aktenlage zu sichten. Dabei stellten einige dem Datenschutz treu ergebene und selbstverständlich untergeordnete Sachbearbeiter fest, dass häufig die Aufbewahrungsfristen überschritten waren, sodass sie umgehend Abhilfe schafften und die Schreddermaschinen betätigten. Kann sein, dass man die Gelegenheit auch nutzte, um etwas Ordnung zu schaffen und das eine oder andere Dokument beiseite zu legen. Ich wiederhole mich, aber bei all dem handelte es sich natürlich nicht um eine gezielte, koordinierte, zentral abgesprochene Vertuschungsaktion, sondern um die dem Staat ergebenen Medien transportieren die Geschichten über die Ermittlungspannen nahezu täglich in jedem Haushalt, wenn auch mit unterdrückter Wut. Nicht nochmal Aktenschredder, bitte. Journalisten mit kritischem Selbstverständnis stellen Fragen. Sofern sie Antworten bekommen, äußern sie Zweifel. Das war's dann aber auch schon. Müssen wir wirklich wissen, wie viel Frau Zschäpe von Herrn Röwer, Thüringer VS-Chef von 1994 bis 2000, auf die Hand bekam, bevor wir mit dem Denken anfangen? Vor 3 Jahren behauptete der Schriftsteller Wolfgang Schorlau, nach der Wiedervereinigung habe der Verfassungsschutz die Nazi-Szene im Osten aufgepäppelt, um eine Opposition anbieten zu können, wenn sich herausstellen würde, dass aus den versprochenen blühenden Landschaften nichts wird. Lieber eine Radikalisierung nach rechts als eine nach links. Das ist wenigstens mal eine These. Offensichtlich muss man Kriminalromane lesen, um sie kennenzulernen. Gesellschaftliche Prozesse lassen sich nicht einfach produzieren, wohl aber beeinflussen. Nicht nur altgediente Westnazis haben nach der Wende massiv Einfluss auf die Entwicklung der rechten Szene in den neuen Bundesländern genommen, sondern auch Verfassungsschutz und militärischer Abschirmdienst. Das gilt für die NPD ebenso wie für die sogenannten Freien Kameradschaften. Die Grenze zwischen diesen beiden Gruppierungen sind im Übrigen fließend. Es gibt viele personelle Überschneidungen und unter den direkten Unterstützern des Trios finden sich mehrere NPD-Funktionäre. Die in diesen Kreisen stattfindende Radikalisierung bis hin zum Terror hat die Dienste nicht abgeschreckt. Im Gegenteil, sie scheint nicht unwillkommen zu sein. Jedenfalls wurden Mundlos, Bönhardt und Zschäpe protegiert. Anders lässt sich die Pannenserie nicht interpretieren. Die Dienste protegieren aber niemanden, wenn sie keine Absichten damit verfolgen. Man hatte also Pläne mit solchen Leuten. Sie passten in eine Strategie. Ich möchte einstweilen nicht daran glauben, dass man ihnen Vorschläge übermitteln ließ, was sie im Untergrund tun könnten. Das war auch gar nicht nötig. Die 1998 aufgefundenen Rohrbomben zeigten ja schon an, was kommen würde. Es war erkennbar, erst recht für den Verfassungsschutz, und man ließ es geschehen. Gleichzeitig war es kein Zufall, keine Nachlässigkeit, kein Irrtum, dass man bei den Morden an türkischen und griechischen Kleinunternehmern sowie an einer deutschen Polizistin nie in die richtige Richtung ermittelt hat, sondern es war Absicht. Beweisen kann ich das nicht, aber doch ein schlagendes Argument vorbringen. Am 9. Juni 2004 explodierte auf einer Geschäftsstraße in einem vorwiegend von Türken und Kurden bewohnten Kölner Viertel ein mit spitzen Nägeln gefüllter Sprengsatz. 22 Menschen wurden zum Teil sehr schwer verletzt. Alles deutete auf ein rassistisches Motiv und auf Nazitäter hin. Doch am folgenden Tag überraschte Innenminister Schily mit einer Erklärung, in der er politische Hintergründe ausschloss und ein kriminelles Milieu verdächtigte. Mittlerweile hatte sich für den schwerwiegenden Irrtum entschuldigt und damit sicher noch immer nicht die ganze Wahrheit gesagt. Schily kann und muss man vieles vorwerfen, aber dass er begriffsstutzig wäre oder auf dem rechten Auge blind, eher nicht. Als Innenminister der rot-grünen Koalition hat er 2001 einen Verbotsantrag gegen die NPD gestellt. Das Bundesverfassungsgericht wies ihn 2003 wegen mangelnder Staatsferne der NPD zurück. Was also ist damals nach dem Kölner Anschlag passiert? Unterstellen wir mal, dass Schily die Handschrift des Nagelbombenanschlags lesen, sein Muster erkennen und die Schlussfolgerungen daraus ziehen konnte. Wie jeder andere Minister hat er seine Mitarbeiter konsultiert. Gewiss auch dem Präsidenten des Verfassungsschutzes, seinen Parteifreund Heinz Fromm. Bei diesen Beratungen sind offenbar triftige, übergeordnete Gründe vorgebracht worden, die ihn veranlassten, das Gegenteil dessen zu behaupten, was auf der Hand lag. Darüber wüssten wir gern mehr. Vielleicht erinnert sich jemand.
In der kurzen Zeit, die Novemberausgabe da konkret draußen ist, gab es bereits einen weiteren Skandal um Schreddern, Vernichten von 25 Aktenordnern in Berlin. Hierbei ging es um Unterlagen zu dem LKA-Spitzel, der dem NSU-Terroristen Sprengstoff geliefert hat. Und um die Reichsbürgerbewegung, die bundesweite Drohbriefe verschickt hat, dass nicht deutsch genügende Menschen die BRD verlassen sollen. Ja, es ist inzwischen wahrscheinlich davon auszugehen, dass durch die Vernichtung von Unterlagen nicht mehr festzustellen ist, welche Naziterroristen vom Staat bezahlt wurden oder Staatsterroristen waren, da inzwischen so viel Material beiseite geschafft wurde. Und ja, von daher müssen wir uns wahrscheinlich auf unser Gefühl und auf Indizien verlassen. Und hier bietet es sich an, vom Schlimmsten auszugehen. Und das heißt, dass es sich bei den Naziterroristen um Staatsterroristen handelte. abschließend wollen wir euch den Artikel Braune Messer ebenfalls aus der Konkret vorstellen von Christian M. Rey. Und hier geht es um sogenannte Zwischentage, eine sogenannte freie Messe, die in Berlin-Wilmersdorf ärgerlicherweise ohne Proteste am 6. Oktober stattfand. Und Hauptorganisator war die Sezession, eine Zeitung, die von dem Oberleutnant der Reserve Kubitschek herausgegeben wurde. Und dieser lebt im Süden Sachsen-Anhalts auf dem Rittergut Schnellrode, südlich von Halle. Und dazu jetzt abschließend noch ein Artikel.
Am 6. Oktober fand im Wilmersdorfer Logenhaus in Berlin der erste Zwischentag statt. Eine neurechte Medienmesse, die von Götz Kubitschek und Felix Menzel ins Leben gerufen wurde. Zentraler Akteur der freien Messe war die Zeitschrift Sezession, die der Oberleutnant der Reserve Kubitschek von dem Rittergut Schnellroder in Sachsen-Anhalt aus herausgibt. Das Leitmedium der neuen Rechten feierte im Rahmen des Zwischentags seine 50. Ausgabe. Zum Umfeld der Sezession gehörte der Antaios Verlag, der auch Nationalrevolutionäre und Jungkonservative aus den 30er Jahren wieder auflegt. Felix Menzel, der zweite Mann hinter der Messe, ist Herausgeber der Blauen Narzisse. Die Online-Publikation richtet sich an Schüler und Studenten und sagt von sich völlig ironiefrei: Wir sind die besseren Neon. Liebe, Freiheit, Vaterland. Das Thema der aktuellen Printausgabe Jugend und Revolte wurde beim Zwischentag in einer Veranstaltung vertieft. Es diskutierten Felix Menzel, der Bund Junges Ostpreußen und der Allgemeine Penela-Ring über konservative Jugendarbeit mit dem Ziel, Jugendliche aus dem linken Mainstream heraus und an rechtskonservatives Gedankengut heranzuführen. Der Allgemeine Penela-Ring ist ein Zusammenschluss von burschenschaftlich orientierten Schülerverbindungen mit nationalfreiheitlicher Ausrichtung. Die in ihm organisierten Organisationen kooperieren eng mit dem österreichischen Penela-Ring. Ein Verbindungsstudent am Stand des Allgemeinen Penela-Rings trug einen SS-Totenkopf an der Burschimütze, damit bloß niemand an seiner nationalfreiheitlichen Gesinnung zweifelte. Das Kooperationsmilieu war überhaupt stark repräsentiert. So verkaufte das Label Pro Patria seine Poloshirts für den modebewussten Waffenstudenten. Der Labelgründer Johann Wolfgang Schinkel gehört selbst zur Burschenschaft Germania Halle zu Mainz und gibt im Interview mit Zuerst zum Besten, dass es ihm darum gehe, dass die Leute wieder unverkrampft mit der eigenen Geschichte umgehen können. Jeder Träger unserer Produkte darf sich in meinen Augen zu Recht als Botschafter eines neuen Umgangs mit der Geschichte unseres Landes fühlen. Die Firmenphilosophie, ja zu Deutschland als Heimatort, Firmensitz und vor allem als Produktionsstätte, bringt ihm Lob in rechten Medien. Auch potenzielle Kunden waren reichlich zugegen. Dass sich die deutsche Burschenschaft beteiligte, freute die Hardliner im zerstrittenen Dachverband. Die burschenschaftliche Gemeinschaft erachtet es für außerordentlich wichtig, dass der gesamtdeutsch ausgerichtete Akademikerverband endlich wieder politisch in die Öffentlichkeit tritt. Sie freut sich weiter über die Vernetzung mit Gleichgesinnten im politischen Vorfeld. Eine gesamtdeutsche, besser großdeutsche Ausrichtung wurde auch durch die Anwesenheit zweier österreichischer Publikationen deutlich. Unzensiert.at ist das Magazin von Martin Graf, seines Zeichens dritter Präsident des österreichischen Nationalrats und langjähriges FPÖ-Mitglied. Er ist zudem alter Herr der Burschenschaft Olympia Wien, berüchtigt, weil mehrere Bundesbrüder 1961 Bomben für ein deutsches Südtirol gelegt haben, war sie daraufhin mehrere Jahre verboten. Das Nachrichtenmagazin vertritt Positionen pro Familie und pro Wehrpflicht. Bekennende Fans sind Dieter Stein, Junge Freiheit und Heinz-Christian Strache, FPÖ. Der Eckart, so weit wie die deutsche Sprache reicht, ist das Magazin der österreichischen Landsmannschaft und berichtet in antisemitischer und geschichtsrevisionistischer Weise über vertriebene und deutschsprachige Minderheiten in Europa. Der Gustav-Stresemann-Stiftung hingegen geht es angeblich um wirklich liberale Politik. Die Namensgebung weist aber bereits auf eine starke nationale Schlagseite hin. So ist ihr wirklicher Arbeitsschwerpunkt die Mobilmachung gegen den Islam. Dabei ist die international vernetzt. Im Juli traf ich die International Civil Liberties Alliance zu ihrer ersten Jahreskonferenz im EU-Parlament in Brüssel. Die Stresemann-Stiftung war durch Geschäftsführer Felix Strüning vertreten, welcher Ergebnisse aus der Forschungsarbeit zur sogenannten Islamophobie in Deutschland vorstellte. Dabei wurde die These vertreten, dass es in Deutschland keine Islamophobie gebe. Die sogenannte Vorurteilsforschung muslimische Lobbyisten aber dabei unterstütze, diesen Irrglauben zu verbreiten. Dass in dieser Melange extrem rechter Publikationen die Rassisten von PI News und selbstverständlich die Junge Freiheit nicht fehlten, überrascht nicht. Dass Irmgard Hanke ihre Buchbinderei mit eigenem Stand präsentierte, hingegen schon. Da wurden handgebundene Notizbücher und Ledereinbände feilgeboten. Wie auf einem Mittelaltermarkt? Fast. Hanke betreibt ihren Laden in Klaber, einem der Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern, die weitgehend von völkischen Siedlern übernommen wurden und ist Teil der neo-ottomanischen Bewegung, die zwischen Mittelalter und NS-Begeisterung ihre braune Suppe in der Provinz kocht. Damit ist das Milieu von Salonrassisten, rechtsintellektuellen Studentenverbindungen verlassen und man befindet sich mitten im hunenaffinen NS-Spektrum. Wenn publikative.org, ein Blog der Amadeo-Antonio-Stiftung, mit Blick auf die Messe von einer nicht NS-bezogenen Rechten schreibt, ist das leider eine Fehleinschätzung. Aufgrund des breiten Spektrums, auch Jürgen Elsässers Verschwörungsmagazin Compact und der esoterisch angehauchte Telesma-Verlag hatten Stände, gab es einiges Konfliktpotenzial. In einem Streitgespräch zwischen Karl-Heinz Weißmann, Institut für Staatspolitik, IFS und PI News, Stammautor Michael Stürzenberger über Islamkritik, zeigten sich die Sollbruchstellen. Der PI-Autor hetzte rechtspopulistisch gegen den Islam als solchen, Islamfaschismus. Weißmann hingegen betonte, er habe nicht das Bedürfnis, andere Menschen von ihrer Kultur zu befreien. Stürzenberger ist der Prototyp des naiven, affektiven Umerziehungsdeutschen, urteilte anschließend die Sezession. Für Weißmann, IFS und Sezession sind Reedukation und Liberalismus die Ursache der Probleme mit den Andersgläubigen. Stürzenberger ist für sie nur ein Care-Paket-Syndrom-Geschädigter, der den wahren Feind nicht erkennt und immer noch an Grundgesetz und Demokratie glaubt. Hier zeigt sich eine andere Dimension von rechter Politik als der bloße Kulturrassismus von PI. Der Zwischentag wird in der Szene als voller Erfolg gefeiert. So waren angeblich 713 zahlende Besucher zugegen und die Sezession stellt erleichtert fest, es gab keine Antifa vor der Tür. Betont wird vor allem die Normalität der Veranstaltung. Man fühlt sich im Aufwind. Einzelne Vertreter des Veranstaltungsspektrums sind fest in etablierten Strukturen verankert. Sie können sich im EU-Parlament treffen, sitzen in Österreich im Nationalrat, sind über die vertriebenen Verbände mit den Unionsparteien verbandelt oder, wie Weißmann, Lehrer an einer öffentlichen Schule. Beim Zwischentag traf sich ein Spektrum, dessen Gesinnung weit über die Ablehnung von Multikulti und EU hinausgeht und das seine Wurzeln im finstersten deutschen Volkstum hat. Über den zur Schau gestellten Konservatismus fungiert es aber vor allem als Nexus zwischen CDU-CSU-naher Politik und Neonazis. Tonangebend ist der Klüngel von Sezession, Blaue Narzisse, Junge Freiheit und IFS. Ihre Protagonisten kennen sich fast alle aus der deutschen Gildenschaft. Sie eint die Idee der konservativen Revolution. Dazu etablieren sie einen Kanon von Autoren. Kaspar von Schrenk, Notzing, Armin Mohler, Karl Schmidt, Ernst Jünger etc. und versuchen sich auch durch einen eigenen Dresscode im vorpolitischen Alltag zu verankern. Dazu braucht es verlässliche Strukturen. Zu diesem Zweck ist die weitere Vernetzung über sogenannte Zwischenorte als Orte der freien Rede geplant.
Das war der linke Medienspiegel im November. Ihr könnt alles zur Sendung unter medienspiegel.blogsport.de finden. Die nächste Sendung wird es am 2. Donnerstag im Dezember geben, ebenfalls um 19 Uhr und die Wiederholung am Freitag um 10 Uhr. Ja, noch einen schönen Abend und tschüss.